Bei uns in der Lebenshilfe geht es heute um Haiti. Und dazu lade ich Sie ganz herzlich ein. Mein Name ist Anjuta Engert. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, Haiti, und immer wieder betrifft es Haiti. Dabei sind die Naturkatastrophen nur ein Aspekt des Ausnahmezustandes auf der Karibikinsel. 2010 verwüstete ein verheerendes Erdbeben der Stärke 7 das sogenannte Armenhaus Amerikas. Etwa 250.000 Menschen starben, die Zahl der Verletzten lag noch darüber. Dann brach die Cholera aus, eingeschleppt von UNO-Soldaten. 2016 wurde der Südwesten Haitis durch den Hurricane Matthew zerstört. Die politische Lage ist ebenso instabil, die Wirtschaft schwach. Haiti verfügt weder über ein funktionierendes Gesundheitssystem noch über eine stabile Stromversorgung. Jetzt sind auch die Blauhelmsoldaten abgezogen, die 2004 nach dem Zusammenbruch der innerstaatlichen Ordnung einen Bürgerkrieg verhindern sollten. Durch den Abzug haben nun 200.000 bis 300.000 Haitianer keine Arbeit mehr, so Heiko Seger. Auch die Gewalt habe massiv zugenommen. Man könne abends in Port-au-Prince kaum mehr rausgehen. Das Leben auf dem Inselstaat ist von Anarchie, marodierenden Banden in den Slums, unvorstellbarer Armut, mafiösen Strukturen geprägt. Und es gibt auch nicht wenige, die diese Strukturen noch ausbeuten und erhalten, um darauf Reichtum und Macht aufzubauen. Und dennoch gibt es auch viele Lichtblicke für die Ärmsten der Armen auf Haiti, zum Beispiel durch das 1987 von Padre William Wasson gegründete christliche Kinderhilfswerk NPH Haiti mit einem Kinderdorf Sainte-Hélène, das 350 Kindern ein liebevolles Zuhause ermöglicht. Und wir haben heute die Chance, Heiko Seger hier direkt zu hören, was er uns zu berichten hat, denn er ist auch immer wieder auf Haiti, weil er im Vorstand hauptamtlich ist für NPH Deutschland, das Kinderhilfswerk Unsere kleinen Brüdern und Schwestern. Und ich bin mit ihm jetzt verbunden aus Karlsruhe. Einen wunderschönen guten Morgen an Sie, Herr Seger.
Ja, vielen Dank. Einen schönen guten Morgen auch an Sie, Frau Engert, und an alle Hörer von Radio Horeb. Ich freue mich, mal wieder mit Ihnen zu sein.
Ja, und eins kann ich Ihnen schon verraten, Herr Seger ist wirklich ja ganz begeistert von dem, was er da tut. Das merkt man im Vorgespräch. Er sprudelt nur so über, und deshalb meine erste Frage. Herr Seger, Sie haben ja damals in einem Industrieunternehmen gearbeitet, haben aber den Gelderwerb zugunsten ja einer anderen Tätigkeit im gemeinnützigen Bereich aufgegeben. Was ist denn das Besondere an NPH, an dem Kinderhilfswerk, Unsere kleinen Brüder und Schwestern auf Haiti, dass es sie dahin gezogen hat und trotz ja Geldeinbußen und weniger Erwerb, dass sie da bis heute geblieben sind, in einer Familie haben sie ja auch zu ernähren.
Ja, letztendlich lässt es sich ganz einfach mit wenigen Worten sagen, es sind die Menschen. Ja, es sind die Menschen von NPH, und wir arbeiten ja nicht nur in Haiti, sondern auch noch in 8 anderen Ländern in Lateinamerika. Und wir bezeichnen uns ja auch als sehr große Familie, bezeichnen uns und leben das auch. Und die Menschen, sowohl bei NPH als auch die anderen Menschen, mit denen ich dann auch auf den Reisen immer mal wieder in Kontakt komme, das ist das auch, was meine Triebfeder letztendlich darstellt. Menschen, die sehr, sehr viel haben, wenn man an das Herz denkt, wenn man an den Glauben denkt, die ganz viel innere Werte haben, ja, die weniger Glück haben und hatten in ihrem Leben, wie wir das hier haben, indem wir hier täglich genug zu essen haben. Wir haben Winterheizung, im Sommer Klimaanlage und. Ja, die hatten eben nicht dieses Glück, weil sie in Anführungszeichen am falschen Ort der Erde geboren wurden. Aber letztendlich sind es immer die Menschen, für die ich arbeite und mit denen ich zusammenarbeite und die mich auch immer wieder motivieren, ihnen zu helfen, dass sie irgendwann mal selber in die Lage kommen, das alles selbst machen zu können, ohne unsere Hilfe. Das ist ja immer so das Ziel, das wir uns setzen. Und dafür arbeite ich sehr, sehr gerne. Und ich möchte auch nicht mehr tauschen mit meiner vorigen Laufbahn.
Ja, das hört sich gut an und überzeugend. Und ich habe gerade versucht, so eine kurze Bilanz zu ziehen über die grobe Struktur, die Makrostruktur, die auf Haiti herrscht. Das können Sie natürlich viel besser. Aber wie ist es denn ja eben so unbefriedigend, wie diese Bilanz nun für Haiti auch in vieler Hinsicht ausfällt? So haben Sie doch schon eben auch ganz viel aufgebaut für eine bessere Zukunft mit Kinderdörfern, einem Krankenhaus, Ausbildungsstätten und jetzt ganz neu der Solarenergie. Wie sieht es denn aus? Wie sieht die Bilanz aus, die Sie auf der Ebene der Projekte vor Ort ziehen können, Herr Seeger?
Genau, das, Sie haben das sehr gut anmoderiert. Ich unterscheide da auch in meiner Sichtweise immer sehr stark von der Makrostruktur und dann letztendlich von der kleineren Ebene. Die Makrostruktur haben Sie sehr gut dargestellt. Das hört sich sehr schlimm an und es ist auch sehr schlimm. Das ist sehr, sehr schade. Die Bilanz, die ich für unsere Arbeit, auch für teilweise für die Arbeit von anderen Hilfswerken ziehe, aber speziell natürlich für NPA, unsere kleinen Brüder und Schwestern, die ist sehr positiv. Es ist wirklich beeindruckend, welche Arbeit wir, und das heißt hauptsächlich natürlich meine vielen Kollegen vor Ort, seit über 30 Jahren unter schwierigsten Bedingungen leisten. Unsere Hilfe erreicht in Haiti ca. 250.000 Menschen jedes Jahr, mit dem Schwerpunkt auf die Ausbildung. Und dort haben wir auch wirklich, da kommen wir wahrscheinlich nachher noch drauf, wirklich auch echte Signale gesetzt, echte Leuchttürme gebaut sozusagen. Wir übernehmen zu großen Teilen auch staatliche Aufgaben. Kann man sich natürlich immer fragen, warum macht es der Staat nicht? Ich meine, das hatten Sie in der Anmoderation gesagt. Ich glaube, das gibt schon die Antwort. Und letztendlich springen dann die Organisationen in diese Bresche. Und wir sind da sehr gut aufgestellt. Wir haben inzwischen knapp 2000 haitianische Mitarbeiter. Das heißt, wir sind nicht nur Hilfsorganisation, wir sind auch ein großer Arbeitgeber inzwischen. Und das ist ja in einem Land, in dem man von zumindest einer latenten Arbeitslosigkeit von 85% spricht, extrem wichtig. Und ich sehe da, wenn ich dann wieder sehe, die 2000 Menschen, die bei uns Arbeit haben, an denen ja auch wieder Familien hängen, Großfamilien hängen, wie viel Menschen dann letztendlich auch dadurch geholfen ist. Und letztendlich haben wir durch das breite Programm, das wir haben, angefangen ja damals vor über 30 Jahren mit dem Kinderdorf, bis heute dann Krankenhäuser, sehr viele Schulen, Ausbildungsstätten, Produktionsbetriebe und das finde ich besonders wichtig auch, dass wir mittlerweile auch unseren Horizont ausgedehnt haben von der Hauptstadt Port-au-Prince weg auch in die oder zusätzlich in die ländlichen Regionen, weil das halte ich für einen ganz wichtigen Faktor, die ländlichen Regionen zu stärken, damit eben nicht noch mehr Menschen aus von dem Land in die Hauptstadt ziehen und letztendlich dort im Slum enden.
Das hört sich sehr erfolgreich an. Da fragt man sich natürlich, haben Sie so also einen kleinen Staat im nicht funktionierenden und nicht vorhandenen Staat aufgebaut oder eben eigene Strukturen dazu ja wahrscheinlich auch aufbauen müssen, damit das alles funktioniert. Und jetzt haben Sie als Kinderhilfswerk auch noch Neuland betreten mit und die Solarenergie initiiert für Krankenhäuser, die bisher mit Dieselgeneratoren betrieben wurden. Also die erste Frage vielleicht erst noch mal diese Strukturen, dass Sie also innerhalb dieses Kinderdorfes, dass das Hilfswerk NPH mit 2000 haitianischen Mitarbeitern vor Ort funktioniert, aber außerhalb dieser Strukturen funktioniert scheinbar ja oft wenig.
Das ist absolut richtig. Und wie gesagt, natürlich ist es einerseits nicht unsere Aufgabe, die staatliche Aufgaben zu übernehmen. Andererseits müssen wir es tun, wenn wir den Menschen helfen wollen. Das ganz praktische Beispiel mit der Solarenergie, mit der Energie überhaupt. In Haiti, wir hatten kürzlich unsere erste internationale Solarkonferenz in Haiti veranstaltet, zusammen mit der Einweihung unserer großen Solaranlage. Dort waren auch staatliche Vertreter da und vom haitianischen Energieinstitut. Und die Statistik besagt momentan, dass in ganz Haiti maximal 30% aller Menschen Zugang zu Elektrizität haben. Wobei, jetzt müssen wir aufpassen. Zugang zu Elektrizität heißt nicht, dass die Elektrizität haben. Die haben nur theoretisch die Möglichkeit, Strom zu bekommen, wenn es denn Strom gäbe. Das heißt, der Strom, das Stromnetz ist vielleicht mal nur ein paar Stunden am Tag verfügbar, wenn überhaupt. Das heißt, diese ganze Theorie sieht in der Praxis nochmal anders aus. Und wenn man dann nochmal aus den Zentren rausgeht, auf dem Land, spricht man davon, dass maximal 6% der Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, an Strom zu kommen. Und natürlich heutzutage und speziell, wenn wir dann auch im Gesundheitsbereich tätig sind, da geht eben ohne Strom auch nicht mehr viel. Wir haben dort Einrichtungen, auch unser Kinderkrankenhaus und andere, die ja auf modernem Standard sind, wo wir auch sehr schwierige Krankheiten auch behandeln können, unter anderem auch Kinderkrebs. Aber das ist alles das geht ohne Strom nicht heutzutage. sodass wir da auch in der Lage waren oder in dem Zwang waren, uns ein eigenes Stromnetz aufzubauen, weil das staatliche nicht verfügbar ist. Und wenn es verfügbar ist, dann so labil, dass wir in einem Krankenhausbetrieb, wo wir auch 24 Stunden rund um die Uhr Strom brauchen für die Intensivstation, für Operationen etc., waren wir einfach gezwungen, das selbst zu machen. Genauso letztendlich wie teilweise für die Transporte oder wenn wir nach dem Erdbeben denken. Vielleicht hat es der ein oder andere Hörer auch mitbekommen, dass auch 2 Jahre nach dem Erdbeben das meiste Geröll, das von den zerstörten Gebäuden, das da immer noch da lag, weil es auch hier an der Infrastruktur fehlt, auch an dem schweren, an den schweren Maschinen, die überhaupt so Geröll dann abtransportieren konnten, sodass wir, um wieder Zugang zu unseren eigenen Einrichtungen schaffen zu können, haben wir uns damals schweres Gerät gemietet für $30.000, nur um den ganzen Schutt wegzuräumen.
Ja, also ganz schön viele Sachen, die Sie bewältigt haben. Und trotzdem, das erfordert ja immer einen großen Aufwand. Wie ist das denn vonstatten gegangen, so etwas wie die Solarenergie jetzt da aus der Taufe zu heben sozusagen? Etwas, wofür ja eigentlich wahrscheinlich jetzt keiner ein großes Know-how hatte, wenn ich das mal so bemerken darf. Wie ist das gekommen?
Ja, wie das Leben dann manchmal so spielt, wir sind ja alles andere als Solarexperten und das hatten wir auch überhaupt nicht vor, das in diesem großen Ausmaße zu betreiben. Praktisch war das so, dass ich in etwa ein Vierteljahr nach dem Erdbeben 2010 dann vor Ort war, um mir das selbst ein Bild zu machen und auch natürlich mit den Menschen dort gesprochen habe, auch mit unserem Leiter, dem Pater Richard Frechette, und ihn gefragt habe, wie wir denn sonst noch helfen können, über das Geld, das wir hier in Deutschland sammeln und rüberschicken und auch über den Beistand, den wir zum Teil über kurzzeitige Freiwillige auch hatten. Wir hatten damals viele Ärzte und Krankenpfleger auch rübergeschickt, die dann eben auch Nothilfe geleistet haben. Und in dem Gespräch hat sich dann eben gezeigt, dass der Pater Richard sagte, ja, die Situation habe ich geschildert mit der unzuverlässigen Stromversorgung. Er hat gesagt, wir brauchen hier einfach Strom, rund um die Uhr Strom, viel Strom. Wir haben das nicht und er würde gerne alles auf alternative Energien, idealerweise auf Solarenergie umstellen. Und dann habe ich gesagt, gut, Pater, ich habe dich vernommen. Wenn ich in Deutschland bin, dann werde ich mich mal erkundigen und schauen, ob wir da irgendwie helfen können. Nicht wissend, was das dann für Kreise zieht. Aber wir haben diese Aufgabe, diese Berufung angenommen, haben uns hier entsprechend die Experten gesucht und hatten da wirklich Glück, dass wir mit dem Willi Ernst einen absoluten Experten der Solarbranche, einen der Solarpioniere in Deutschland gefunden hatten und mittlerweile auch einen sehr, sehr guten Freund gefunden haben in ihm und wir das dann zusammen geschultert haben und ein Riesenprojekt auf die Beine gestellt, das inzwischen ja so 7, 8 Einrichtungen versorgt und das ist noch nicht fertig. Wir wollen dort im Prinzip dann in den nächsten Jahren, 2, 3 Jahren dann auch so weit sein, dass wir im Prinzip alle Einrichtungen, die wir haben, mit Solarstrom versorgen können.
Ich bin im Gespräch mit Heiko Seeger. Er ist hauptamtlich im Vorstand der NPH Deutschland, dem Kinderhilfswerk Unsere kleinen Brüder und Schwestern. Wir sprechen über Haiti, Aufbruch in eine bessere Zukunft durch Ausbildung und Solarenergie. Herr Seeger, Sie haben da schon angedeutet und gesagt, dass im August die erste Solarkonferenz auf Haiti stattgefunden hat, wo auch staatliche Stellen dabei waren. Wie war das denn für die? Ja, vielleicht auch irgendwie ein bisschen unangenehm, wenn da jetzt eine Organisation eigentlich so viel Erfolg hat, denn sie haben ja für die 15 medizinischen und pädagogischen Einrichtungen, die sie in Tabare mit Solarenergie betreiben, da haben sie auch den European Solar Award 2016 bekommen. Ist man da nicht auch irgendwie peinlich berührt gewesen oder springt man jetzt auch auf von staatlicher Seite auf diesen Zug?
Ich denke, die Peinlichkeit, wenn überhaupt vorhanden, hielt sie sich in Grenzen. Ich denke schon, dass es sehr positiv gesehen wurde, weil ein Staat wie Haiti, der ja im Prinzip in vielen Teilen nicht funktioniert und teilweise sogar auch handlungsunfähig ist oder war, letztendlich sind die sehr froh und natürlich auch dankbar, wenn es entsprechende Initiativen gibt. Haiti hat ja seit Februar diesen Jahres einen neuen Präsidenten. Das ist ein erfolgreicher Unternehmer, Bananenexporteur in der Hauptsache. Und hat es natürlich erkannt, dass das Stromversorgung, dass das natürlich ein großes Problem im Land ist. Und das hängt dann auch wieder, Sie hatten es vorhin gesagt, auch in der Anmoderation, die Wirtschaft ist schwach. Das liegt natürlich auch mit daran, es gibt natürlich auch keine Investoren, weil die ja dann auch keinen Strom haben und. Das ist ja ein ganzes Mosaik an Gründen. Und von daher wird es schon sehr positiv gesehen. Und wir hatten auch zu dieser Konferenz, die ja wir auch jetzt gar nicht so geplant hatten, zunächst mal irgendwann oder vor vielen Jahren, als wir mit dem Projekt angefangen hatten, haben gesagt, okay, wir können nicht aufhören, in Haiti mit nur für uns zu arbeiten, sprich mal unser Problem zu lösen und Strom zu haben und idealerweise noch Geld zu sparen, weil wir keinen Diesel tanken müssen. Wir können dabei nicht aufhören. Wir haben dann eine größere Verpflichtung, wir haben eine größere Aufgabe, sprich auch dem Land letztendlich zu helfen, voranzukommen, auch im Energiesektor und dann auch im wirtschaftlichen Bereich. Und das wurde sehr gut angenommen. Wir hatten quasi die Creme de la Creme der haitianischen Energiewirtschaft da. Das war ein Energieinstitut, das war vom Energieministerium, waren Abgeordnete da. Und wir hatten insgesamt 100 Teilnehmer und wir hatten da ein paar Vorträge. Und aber hatten zwischen den Vorträgen immer genügend Zeit für Fragen und Diskussionen. Und da haben sich unglaublich interessante Diskussionen entwickelt. Der Tenor war im Prinzip so, dass der Vertreter der Regierung, des Ministeriums, doch sehr unter Beschuss stand, der sehr stark unter Druck geriet, im Sinne von, wann denn der Strommarkt liberalisiert wird. Es gibt ein staatliches Energiemonopol. Wann denn zum Beispiel Importzölle fallen auf importierte Produkte für alternative Energien? Wann gibt es Steuersenkungen für Unternehmen zum Beispiel, die alternative Energien einsetzen? Das ist ein ganzes Paket gewesen an Forderungen. Und die Regierung hat sich hier auch ehrgeizige Ziele gesetzt und möchte einfach die Stromversorgung in den nächsten 2 Jahren massiv verbessern, unter anderem auch mit Solarenergie. Und von daher denken wir, dass wir auch einen schönen Beitrag leisten können und konnten. Und wir sind sogar jetzt so weit, dass wir gesagt haben, um das nicht abbrechen zu lassen, wie das manchmal so ist bei solchen Konferenzen, sind dann alle euphorisch. Nachher holt einen die Realität wieder ein und es bewegt sich nicht, dass wir gesagt haben, eigentlich müssten wir nächstes Jahr nochmal eine ähnliche Konferenz veranstalten, um einfach auch eine gewisse Nachhaltigkeit auch auf diesem Gebiet zu haben.
Jedenfalls Erfolge haben Sie eben auch außerhalb schon eingefahren, indem Sie, wie gesagt, diesen European Solar Award 2016 bekommen haben. Hat das jetzt konkret auch für Haiti eine Bedeutung, eine Auswirkung?
Für Haiti hat es nur indirekte Auswirkungen. In Haiti wird dieser Preis nicht wahrgenommen und hat aber insofern positive Auswirkungen, weil es uns hier in Deutschland und in Europa dadurch gelang. Die Preisverleihung war in Barcelona, da war ein internationales Publikum da aus der Branche hauptsächlich. Aber es gelang uns eben dadurch auch viele Kontakte zu knüpfen zur Solarindustrie und das hat zur Folge, dass wir zum Teil jetzt eben auch wieder an gespendete Produkte rankommen, dass wir zum Teil günstiger einkaufen können oder dass wir auch, und das ist uns ganz wichtig, auch Fachkräfte haben, die uns dann bei gewissen Aufgabenstellungen, die vielleicht vor Ort noch nicht selbstständig gelöst werden können, auch wieder unterstützen, die dann zum Beispiel mal 2-3 Wochen rübergehen, den Leuten das zeigen, wie das geht, das denen erklären, dass vielleicht auch neue Geräte, die angeschafft wurden, dann Training machen auf die Geräte und so weiter. Da haben wir sehr viele Kontakte geknüpft, unter anderem zum Beispiel auch zum baden-württembergischen Umweltminister, der sich sehr für unser Projekt interessiert hat und uns auch dann Kontakte zur baden-württembergischen Solarindustrie geknüpft hat. Und so gesehen profitiert dann auch Haiti indirekt von dieser schönen Auszeichnung, auf die wir natürlich sehr, sehr stolz sind.
Das heißt, das Ganze funktioniert allerdings wirklich nur, wenn man ganz gut vernetzt ist, wenn Sie Möglichkeiten haben, eben auch Fachkräfte, ja, oder erstmal Experten nach Haiti zu beordern, um das Ganze dort so festzumachen, dass es dann ein Selbstläufer wird. Erklären Sie uns das doch, Herr Seeger, vielleicht nochmal an dem Beispiel der Solarenergie ein bisschen genauer, wie Sie da mit den Partnern vor Ort zusammenarbeiten und wie das gelungen ist, jetzt auch die Wartung der Solaranlagen durch entsprechende Ausbildungsplätze überhaupt zu gewährleisten.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Oftmals hat man ja in der Entwicklungszusammenarbeit das Problem, dass irgendwo ganz tolle Anlagen hingestellt wurden und 2 Jahre später funktionieren die nicht mehr, weil es nicht gewährleistet ist, wie die gewartet und gegebenenfalls repariert werden können. Als wir festgestellt haben, dass die Solaranlage doch ein wesentlich größeres Ausmaß annehmen wird, als wir das am Anfang dachten, weil am Anfang ging es eigentlich darum, um das Kinderkrankenhaus zu versorgen, dann haben wir gesagt, na, das macht ja auch Sinn, das stark auszubauen, haben wir in unserer Berufsschule in Haiti, aus der man mehrere Berufe lernen kann, unter anderem zum Beispiel auch Elektriker, natürlich auch Krankenschwester, Krankenpfleger und auch noch einige andere. Aber haben wir gesagt, okay, wir müssen das irgendwie auch schauen, dass die Anlage in Haiti unabhängig von zum Beispiel Experten aus Deutschland läuft. Und haben gesagt, okay, wir schließen an die Ausbildung zum Elektriker, schließen wir die Möglichkeit an, für die, die das wollen, eben noch eine Ausbildung zum Solartechniker zu machen. Das war unterstützt von einem Entwicklungshelfer aus Deutschland, dem Hajo Olfs, dem ich auch an dieser Stelle mal ganz, ganz herzlich danken möchte, öffentlich für seine herausragende Arbeit. Der hat dort diesen Ausbildungsgang aufgebaut, das ganze Curriculum entwickelt. Wir versuchen das auch momentan staatlich anerkennen zu lassen, damit die Absolventen dann eben auch einen staatlichen Abschluss haben. Und haben das dann so parallel gemacht. Das war dann so praktisch die Ausbildung, natürlich die Theorie. Für die Praxisausbildung war immer sehr stark gesorgt, weil die gleich auch in den Aufbau, in die Installation der Anlage, in entsprechende Reparaturen dann auch mit eingebunden wurden. Und haben da inzwischen auch etliche Leute, die dann auch jetzt die Wartung zum Beispiel machen können. Wir haben einen Verantwortlichen eingestellt, der wurde nicht bei uns ausgebildet, also nicht in der Schule, aber wir haben den natürlich trotzdem hier geschult, der dann so als technischer Leiter, sage ich mal, das dann alles unter sich hat. Und inzwischen sind wir dort so weit, dass er mit seinem Team, mit seinem Angestellten-Team und dann ergänzt über die Auszubildenden weitgehend die Arbeit machen kann. Es gibt natürlich immer Dinge, das geht uns aber hier in Deutschland auch so, wenn man irgendwo hochkomplexe Elektronik zukauft, und das haben wir natürlich auch gemacht, weil das ist ein ganz intelligentes System, das eben selbstständig automatisch entscheidet, wann wird welche Einrichtung von was gespeist, von der Sonne oder von den Batterien, die auch geladen werden tagsüber, oder nachts brauchen wir mal doch noch ein bisschen Diesel, ja, dass die dann alles dort weitgehend selbstständig machen können, gelegentlich noch unterstützt von einer Firma hier in Deutschland, die dann auch über Fernwartung zugreifen kann. Aber ich würde mal sagen, 90% aller Dinge laufen im Prinzip inzwischen völlig ohne uns. Das heißt, die machen dort ihre Arbeit und das System läuft seit Anfang des Jahres sehr stabil. Wir haben keine Ausfälle, wir haben die Produktion der Solarenergie gesteigert und das läuft da wirklich herausragend gut.
Ja, doch komme ich wahrscheinlich immer wieder auf diesen Punkt zu sprechen. Nebenher ja die große Armut, die da natürlich genauso da ist. Slums, wo es wirklich gar nichts zum Leben gibt, wo die normale Lebensgrundlage immer wieder fehlt. Und das ist natürlich auf Haiti ja auch so eine Sache, dass wir auch immer wieder damit rechnen müssen, durch Naturkatastrophen immer wieder von vorne anfangen zu müssen. Oder die Menschen, eben die Ärmsten, für die sie ja auch als Kinderhilfswerk einstehen, dass das immer wieder neu aufgebaut werden muss. Wie können Sie trotzdem das andere, was Sie da schon haben, sozusagen erhalten? Also sei es eben Ausbildungsstätten, Kinderhilfe, Krankenhaus etc. Gibt es da nicht auch immer wieder Situationen, wo das alles mal ins Wanken gerät und wo Sie das Gefühl haben, da muss man schon wieder von vorne anfangen?
Diese Situation haben wir in Haiti ständig. Ganz vieles läuft eben über viele Jahre hinweg nach dem Motto zwei Schritte vor, ein zurück. Leider ist es manchmal auch ein Schritt vor, zwei Schritte zurück. Die Naturkatastrophen sind natürlich das eine. Dann kommen immer wieder auch natürlich die völlig instabilen politischen Verhältnisse teilweise dazu. Wir haben gerade aktuell, hat es sich wieder dramatisch verschlechtert, weil die neue Regierung jetzt auch entsprechende Gesetze erlassen hat, beziehungsweise Gebühren erhöht hat und. Momentan wird dort auch wirklich eine Politik wieder betrieben für die Mächtigen, für die Reichen, und die armen Menschen, die sowieso schon fast gar nichts mehr haben, die werden dann noch weniger haben. Das gibt es entsprechend auch dann Demonstrationen und auch wieder mehr Gewalt, leider. Deswegen stehen wir immer wieder vor dieser Situation. Wir schaffen es natürlich durch unsere Mitarbeiter, die einfach nicht müde werden, Pater Richard und sein Team, die trotz aller Rückschläge, und ich bin mir sicher, das lässt sich nur durch einen ganz, ganz tiefen Glauben lösen oder überhaupt aushalten. Ja, wenn man diesen Glauben nicht hat, dann kann man in einem Land wie Haiti meiner Meinung nach nicht über eine längere Zeit so eine Arbeit leisten, weil dann würde man einfach dran verzweifeln. Aber das finde ich immer sehr beeindruckend, auch jedes Mal, wenn ich drüben bin, wie die Menschen ihren Glauben leben, wie die auch aus ihrem Glauben heraus sich immer wieder motivieren, die wissen, dass es schwierig ist und die da weitermachen. Das ist das eine. Und natürlich das andere, dass wir in Deutschland sehr, sehr viele gute Freunde haben, sehr viele gute Unterstützer und Spender, die uns natürlich auch immer wieder mit ihren Spenden helfen. In anderen Ländern haben wir auch noch ja entsprechende Spendenbüros. Deutschland ist mit das Größte und das ist natürlich nur dadurch möglich. Wobei man immer sagen muss, das Geld reicht nie. In einem Land wie Haiti können wir so viel Geld sammeln, wie wir wollen. Wir können es immer gut brauchen und auch ausgeben und es wäre immer noch zu wenig. Aber da muss man eben einfach sehen. Wir haben immer wieder die Probleme, zum Beispiel, Sie hatten auch die Cholera angesprochen, die 2010 eingeschleppt wurde, nachdem dann am Anfang, als es ganz akut war, ja doch sehr viele Organisationen auch gegen die Cholera angekämpft haben, haben sich die meisten wieder zurückgezogen aus dem Land. Und wir hatten dann auch schon schlechte Jahre, wo wir einfach das Geld nicht mehr hatten. Und dann standen wir auch vor der Entscheidung, machen wir jetzt unsere Cholera-Klinik zu oder nicht. Und wir sind dann aber letztendlich doch zu der Überzeugung gekommen, dass wir sie offen lassen müssen, weil wenn wir die Cholera-Klinik schließen, dann bedeutet das, dass mehr Menschen an der Cholera sterben, auch Erwachsene sterben, die Kinder haben, was dann dazu führt, dass wir nachher wieder mehr Kinder ins Kinderdorf aufnehmen müssen. Ja, und dann letztendlich sogar wahrscheinlich noch mehr Geld brauchen und es ja viel besser ist, wenn die Familien der Kinder auch erhalten werden können. So stehen wir immer wieder fast jeden Tag vor diesen Entscheidungen, wenn das Geld knapp ist und das ist immer knapp. Ja, was tun wir, was können wir noch machen? Häufig geht es darum, noch enger zusammenzurücken. Wenn ich auch wirklich manchmal sehe, gerade in der Zeit, als es finanziell ganz schlecht war, und das muss man sich jetzt mal vorstellen, und da bin ich auch wirklich sehr stolz und bewundere meine Kollegen in Haiti, dann haben dort Menschen, die im Monat $200, $250 verdienen für 40, 50, 60 Stunden Arbeit unter schwierigsten Bedingungen, haben noch gesagt, wir verzichten auf 10% unseres Gehalts, um eben gewisse Lücken schließen zu können. Das finde ich, diesen Akt der Solidarität von Menschen, die selbst fast nicht wissen, was sie morgen essen sollen, das finde ich enorm beeindruckend und bewundernswert.
Ja, dann kommen wir gleich auch nochmal auf dieses Herz zu sprechen, dass das Kinderhilfswerk NPH, unsere kleinen Brüder und Schwestern, auch zusammenhält. Sie haben ja selber gesagt, Sie fühlen sich als eine Familie. Das will ja auch schon etwas heißen und auch die Kinder, die dort ein Zuhause bekommen, da geht es Ihnen auch um diese Geborgenheit und auch darum, diese Liebe zu vermitteln. Das kann man ja nicht institutionell verordnen sozusagen, sondern das muss einfach mit den Menschen ja vor Ort dann auch gelebt werden. Haiti, Aufbruch in eine bessere Zukunft durch Ausbildung und Solarenergie, das ist das Thema der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb heute. Ich bin im Gespräch mit Heiko Seeger, er ist hauptamtlich im Vorstand der NPH, des christlichen Kinderhilfswerkes, zugeschaltet aus Karlsruhe. Und ich darf an dieser Stelle auch Sie einladen. Vielleicht waren Sie schon einmal auf Haiti oder haben da schon einiges mitbekommen. Das, was man offiziell in den Medien vielleicht eben auch gar nicht mehr hört, weil Haiti wirklich das Armenhaus Amerikas ist oder eines der ärmsten Länder, ja, wo der öffentliche Blick oft gar nicht mehr hingeht. Sie haben die Möglichkeit, auch Ihre Fragen über NPH, auch über die Möglichkeiten zu helfen, sich zu engagieren, Patenschaften zu übernehmen. Sie haben die Möglichkeit, sich auch hier in der Sendung mit Ihren Fragen zu beteiligen unter der 089-517-008-008. Und wenn Sie außerhalb anrufen von Deutschland, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89-517-008-008. Nach der Musik geht es hier weiter in der Lebenshilfe mit dem Thema Haiti. Eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Haiti, Aufbruch in eine bessere Zukunft durch Ausbildung und Solarenergie. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Heiko Seeger. Er ist hauptamtlich im Vorstand der NPH, des christlichen Kinderhilfswerkes, unsere kleinen Brüder und Schwestern. Ein erster Anruf erreicht uns und da darf ich gleich begrüßen Frau Fechler aus Ankum. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Engert, und guten Morgen, Herr Seeger.
Ja, hallo, Frau Fechler. Schön, ja, Sie mal wieder zu hören.
Ich danke schön. Ich denke hier an Ihren Satz aus dem Vorwort zu dem Bericht von 2016. Wir können die Welt nicht retten, aber wir können dazu beitragen, sie jeden Tag ein wenig hoffnungsvoller zu machen. Und das sollte ich bedenken. Ja, jetzt wollte ich habe ja auch Patenkinder auf Haiti. Und da war ich noch nicht, in Mexiko schon, da draußen Cuernavaca und dann in dieser Farm und Yucatan, um mir das anzusehen und vielleicht auch zu helfen. Ich habe auch mal die Frage, auf Haiti sorgen sie ja für diese Solarenergie aber auch Windenergie, die ich da lese. Und wie ist es denn mit dem Bau der Häuser? Es ist doch schon so oft ein Erdbeben gewesen, schrecklich, und auch diese Stürme. Sorgen Sie dann auch dafür, dass die jetzt so gebaut werden, ja, wie man das nur eben kann, dass die auch wirklich ein bisschen sicherer werden und nicht die vielen Toten dann wieder sind und diese Zerstörungen. Und das kostet ja auch viel Geld, wenn Sie da Familien helfen. Im Übrigen muss ich sagen, dass ich Pater Wasson jeden Abend bitte, dass er die Kinder da, die jetzt sicher in Ängsten auch leben, wenn sie das alles erlebt haben, sowohl auf Haiti als auch in Mexiko, dass die dann nachts draußen schlafen müssen, und das muss auch. Und dann wollte ich auch noch empfehlen, dass man doch ein Patenkind vielleicht doch auch bei Nuestros Pequeños Hermanos sich vielleicht doch auch, das heißt, leistet, denn es ist wirklich eine ganz gute Sache, man hat auch diese Verbindungen, und ich finde es schon ein sehr segensreiches Werk. Und ich dann noch die Frage, Pater Richard, der ja wirklich auch, glaube ich, fast ein heiliger Priester und Arzt ist, auf Haiti da in dem Krankenhaus St. Damien. Wie geht's dem? Kann er sich noch so einsetzen, wie er das immer so getan hat? Oder ist er doch eigentlich auch schon sehr, sehr, ja, vielleicht auch gesundheitlich auch angeschlagen?
Ja, vielen Dank,
Frau. Das gehen wir jetzt mal weiter, die ganzen vielen Fragen.
Ja, genau. Viele Fragen drin, genau. Ich gehe mal ganz kurz auf vielleicht die wichtigsten ein. Wir bauen, und da sind wir auch sehr stolz drauf, dass alles, was wir selbst gebaut haben, sei es unsere eigenen Einrichtungen oder eben auch Häuser für die Bevölkerung, für Familien, die haben alle Katastrophen unbeschadet überstanden. Also unser Kinderkrankenhaus sowieso, auch alle anderen Einrichtungen. Und wir haben ja in den Slums in der Hauptstadt Port-au-Prince haben wir inzwischen auch circa knapp 300 Häuser gebaut für Familien. Die sind auch alle, jetzt haben die den Wirbelstürmen standgehalten. Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir eben dort auch gut bauen, dass wir im Prinzip erdbebensicher und auch wirbelsturmsicher bauen. Das funktioniert sehr gut. Wir hatten auch, wie gesagt, nach dem schweren Erdbeben so gut wie keine Schäden an eigenen Gebäuden, und zumindest nicht an Gebäuden, die wir selbst gebaut haben. Und auch weil Sie gerade Mexiko angesprochen haben, da war ja kürzlich auch das schwere Erdbeben. Dort ist es natürlich so, dass wir, Sie sagen, Sie waren ja schon dort, das weiß ich auch, Sie kennen die alte Hacienda, sage ich mal. Das ist ja ein ganz altes Gebäude, ganz viele ganz alte Gebäude, alte Farm, wo auch einige der Gebäude auch unter Denkmalschutz stehen. Das heißt, dort haben wir natürlich nicht so viel selbst gebaut und ist nicht so einfach. Da ist natürlich jetzt auch leider sehr viel kaputt gegangen. Aber auch dort wird es so sein, dass das, was wir neu aufbauen, dann mit Sicherheit auch wieder den meisten Erdbeben zumindest standhalten kann, die dort sein werden. Dann würde ich gerne noch kurz auf Ihre Frage zu Pater Richard eingehen. Der Pater Richard wird nächstes Jahr 65, im August nächsten Jahres. Er macht mehr als je zuvor, der Mann hat ein unglaubliches Pensum. Er ist auch gesund, er hat keine größeren gesundheitlichen Probleme. Klar, mit 65 zwickt das ein oder andere schon mal, und natürlich hat er auch mal eine Phase, wo er krank ist, aber er ist unheimlich aktiv, macht inzwischen wieder sehr, sehr viel mehr, Arbeit selbst. Also er legt wirklich auch Hand an, ob das jetzt gerade bei den Hilfsmaßnahmen war nach den Wirbelstürmen. Das kann er deshalb machen, weil er die verantwortungsvollen Aufgaben, die Leitung des Krankenhauses, die Leitung des Kinderdorfs, das im Prinzip alles an einheimische Menschen abgegeben hat. Das heißt, er ist schon noch der Nationaldirektor, der über allem drüber steht und letztendlich auch die finalen Entscheidungen mittrifft. Aber das meiste Geschäft wird dann von den Leitern gemacht, die wir haben. Und das sind auch alles Haitianer. Und da sind wir eben auch besonders stolz drauf, weil genau so muss Entwicklungszusammenarbeit sein. Wir müssen den Leuten nicht sagen, dauerhaft, was sie wie zu machen haben oder das selbst machen, sondern wir müssen sie befähigen, es tun zu können. Und da würde ich sagen, das ist, machen wir in Haiti par excellence.
Ja, danke Frau Fechler für Ihre Fragen und auch für die Anregung, eine Patenschaft zu übernehmen, und dass Sie sich doch zu Wort melden aus der Situation heraus, dass Sie eben das selber gemacht haben und sich da auch auskennen. Alles Gute Ihnen Und auf Wiederhören. Ja, Herr Seeger, ich hatte ja auch schon angesprochen, dass Sie vielleicht auch nochmal auf das Herz zu sprechen kommen, das Herz von NPH, dass Sie eben Kindern wirklich ein Zuhause geben, also sich nicht nur ja versorgen, sondern dass das auch eben mit ja wirklich einer Geborgenheit einhergehen soll. Und das ist ja oft so, dass dann die Kinder, die bei NPH aufgewachsen sind, dann teilweise auch wieder als Helfer in Einrichtungen für andere Kinder mit ähnlichen Schicksalen, mit ähnlichen Lebensschicksalen arbeiten. Und Pater Richard Frischett, also der Nationaldirektor von NPH in Haiti, der hat das ja auch einmal so gesagt: Wenn du in die Welt hinausgehst, um notleidenden Menschen zu helfen, bekommst du eine neue Familie und ein neues Zuhause. Dies ist meine Familie. Also da scheint sich ja mit den Erfahrungen mit ihren oder auch mit der Hörerin zu decken und eben auch mit dem, was die Kinder dann tun, dadurch, dass sie diese großartige Hilfe erfahren haben und das Beispiel. Und Sie haben auch schon gesagt, das ist irgendwie das, was Ihnen, also der Glaube und dieses Familie, sich da so zugehörig zu fühlen und so ein neues Zuhause oder Geborgenheit auch zu haben, was Ihnen offensichtlich auch dann immer wieder die Vision gibt, nicht aufzugeben, Rückschläge hinzunehmen und immer wieder weiterzumachen.
Das spielt sicherlich auch eine große Rolle. Für den Pater Richard ist natürlich dieser Familiengedanke vor Ort nochmal sicherlich viel stärker, weil natürlich, ich habe hier meine Mitarbeiter hier, das ist auch so eine kleine Familie, dort im Vorort ist es natürlich nochmal ganz anders. Aber es ist schon eine der Triebfedern schlechthin. Letztendlich beruht es ja alles auch auf dem Namenspatron, sage ich mal, für unsere kleinen Brüder und Schwestern. Matthäus 25, Vers 40 hat sich ja Padre Vossen damals ausgesucht: Was du dem geringsten meiner Brüder getan hast, das hast du mir getan. Und das ist natürlich auch etwas, was uns alle immer wieder antreibt. Und wir sind auch, und das steckt ja dann auch in dem Namen drin, alle Menschen sind Brüder und Schwestern. Und das finde ich eben auch ganz, ganz wichtig. Und schon allein mit dieser, ich will jetzt gar nicht sagen mit dieser Meinung, schon fast mit dieser Gesinnungshaltung, mit dieser Einstellung, wird man automatisch, sage ich mal, dann auch dieses Familienerlebnis spüren und bekommen. Ich würde aber ganz gerne noch dazu ergänzen, was mich natürlich auch sehr stark treibt, und deswegen das eine ist dann eher so, sage ich mal, jetzt auch ein bisschen theologisch hergeleitet und was wir auch so als Christen fühlen, unsere Berufung, und das andere ist einfach aus dem praktischen täglichen Alltag. Das ist einfach auch, ja, das hört sich jetzt vielleicht, wie soll ich sagen, ja, hört sich jetzt vielleicht kitschig an, weiß ich nicht, aber das sind strahlende Kinderaugen. Ja, und die sehe ich ganz, ganz oft, wenn ich vor Ort bin oder wenn ich Fotos bekomme, wenn ich hier Videos sehe, ja. Einfach Kinder, die ohne NPH keine Chance gehabt hätten auf ein halbwegs gutes Leben. Und wenn ich die dann bei uns sehe, und manche vielleicht sogar ein paar Wochen, nachdem sie erst bei uns sind und ich weiß, wie die vorher gelebt haben, und die dann sehe und wie die glücklich sind und wie die mich anstrahlen, das ist Dank, das ist Lohn für meine Arbeit, auch für den Stress, den ich durchaus oft habe hier. Ja, und das ist auch eine ganz starke Motivation, dass ich sage, ich kann mich da nicht satt sehen. Ich möchte möglichst viele glückliche Kinderaugen sehen und das den Kindern ermöglichen. Und da spielt dann alles zusammen und das gehört ja auch zur Familie dazu. Ich selbst habe 3 Kinder, bin Familienvater und das ist einfach eine ganz, ganz wertvolle Sache.
Das sagen ja viele Menschen, die in der Entwicklungsarbeit tätig sind. Oder ich denke gerade auch eben an eine vergangene Sendung über Ruth Pfau, die in Pakistan wie Mutter Teresa gearbeitet hat, auch wenn sie den Vergleich nie so haben wollte. Aber das ist ja auch, das scheint ja etwas zu sein, was es offensichtlich hierzulande in einer Konsumgesellschaft oder in einer vielleicht auch übersättigten Gesellschaft so gar nicht mehr gibt, dass man Menschen einfach so vorbehaltlos helfen und Freude machen kann. Ist das auch ein Problem in dieser Gesellschaft, in der wir alles haben, was wir eigentlich brauchen normalerweise?
Das würde ich schon auch unterschreiben, ja. Ich denke, dass wir hier, und das merken wir ja eben dann, wenn wir mit Menschen in den armen Ländern zusammenkommen und denen helfen. Und helfen muss ja nicht immer sein, dass ich denen Geld gebe oder so. Helfen tut man ja auch manchmal durch Zeit oder durch Zuhören, wie bei uns ja auch. Aber das kommt bei uns ja auch häufig schon viel zu kurz. Und ich glaube schon, dass insgesamt so diese Dankbarkeit dort wesentlich stärker ausgeprägt ist. Und so paradox, wie es ja immer ist, die Menschen haben nichts und sind für das Wenige, das sie haben, dankbar. Wir haben hier fast alles und für uns ist das so selbstverständlich, dass wir die Worte Dankbarkeit und Demut gar nicht mehr kennen. Ja? Und das finde ich schon wirklich hier ganz schlimm. Ich möchte da an eine Begebenheit erinnern, die fand ich so beeindruckend. Nach dem schweren Erdbeben 2010, das ja nachmittags um kurz vor 5 stattgefunden hatte, und Sie haben ja vorhin schon erwähnt, wie viele Menschen das gestorben sind, wie viele das verletzt waren, ganz über 1 Million Obdachlose danach. Ja, und die Menschen in Haiti haben Gott gedankt, dass das Erdbeben um 5 Uhr abends war oder nachmittags und nicht zum Beispiel vormittags während der Schulzeit. Weil während der Schulzeit wären die ganzen Schulen belegt gewesen mit Schülern. Da wären viel, viel mehr, wären wahrscheinlich noch Zehntausende, Hunderttausende von Schülern noch gestorben. Haben gesagt, sie danken Gott für die Uhrzeit des Erdbebens, dass es eben nicht schon am Vormittag passiert ist. Und das ist für mich etwas, was ich am Anfang gar nicht verstanden habe, weil ich gesagt habe, wie kann man jetzt in dieser Katastrophe dann noch dankbar sein, dass es eben zu einem, wenn es denn schon passiert, dann zu einer halbwegs guten Uhrzeit noch passiert. Ja, das ist für mich, aber auch da, die Menschen haben nichts, sie sind mit Leid konfrontiert, sind sich aber völlig bewusst, dass das Leid hätte noch viel größer sein können. Und sind dann dankbar, dass nicht der schlimmste Fall eingetreten ist. Und ich glaube schon, da liegt, wie Sie es auch gesagt haben, liegt auch in unserer Gesellschaft viel im Argen. Wir wollen, das, was wir haben, ist für uns selbstverständlich. Wir wollen immer noch mehr haben, ohne Rücksicht teilweise auch auf andere. Und das macht mir schon sehr zu schaffen, wenn ich das auch so sehe und erlebe, hier in Deutschland oder auch in anderen Ländern der sogenannten ja, zivilisierten Welt oder der sogenannten ja, der reichen Länder.
Ja, also mehr als eine Scheibe, die man sich von dieser Haltung vieler Haitianer da abschneiden kann. In einer Katastrophensituation dann noch die Perspektive des Dankes einzunehmen. Ja, sicherlich machen kann man das nicht. Das kann man sich vielleicht hierzulande nur schenken lassen, weil es, wie Sie sagen, Sie ja auch persönlich erst einmal ganz befremdet hat. Oder weil das von unserem Leben vielleicht sehr weit weg ist.
Vielleicht ja, darf ich da vorhin noch eine kleine Sache einfügen. Das ist ja auch das, wie NPH überhaupt entstanden ist. Und das ist auch etwas, was mich total fasziniert an dem Padre Vossen. Ich kannte ja Padre Vossen noch persönlich und ich habe ihn sehr, sehr geschätzt. Aber das wahrscheinlich das Herausragende an seiner Arbeit letztendlich dann oder was er dann getan hat und wie das alles auch angefangen hat. Und das muss man sich ja auch mal vorstellen. Ja, wer von uns ist denn in der Lage, jemand, der ihm etwas ganz Schlechtes getan hat, zu helfen? Ja, das ist ja nichts anderes, hat Padre Vossen gemacht. Für die Gründungsgeschichte kennen von NPH, ja, die ja so war, dass eben ein Junge in der Kirche in Mexiko, in der Padre Vossen Priester war, ja den Opferstock ausgeplündert hatte. Und der Padre hat sich dann mit ihm beschäftigt, hat eben festgestellt, dass der Junge Hunger hatte, auf der Straße gelebt, hatte nichts zu essen und hat sich deshalb eben das Geld geklaut. Und was hat Padre Vossen gemacht? Er hat ihn vor Gericht hat er nicht gegen ihn ausgesagt, damit er dann verurteilt wird, sondern hat gesagt, Junge, ich helfe dir, wenn du mit zu mir kommst, kann ich dir helfen, dann kannst du bei mir wohnen und leben und was lernen und bist versorgt. Ja. Und das finde ich eine unglaubliche Geschichte. Wie gesagt, man wird bestohlen und man hilft dann dem Dieb, damit er ein besseres Leben führt. Das ist Padre Vossen gewesen und das hat Padre Vossen uns und vor allem auch seinen Kindern mitgegeben.
Also auf die eigentliche Not, die hinter der Tat liegt, zu schauen und zu gucken und nicht vordergründig einfach zu urteilen. Ja, Sie haben die Möglichkeit, uns jetzt noch zu erreichen unter der 089-517-008-008. Das ist das Hörertelefon für Sie noch freigeschaltet. Herr Seeger, Sie haben ja auch erzählt, Sie haben immer wieder mit Basisproblemen bei Ihrer Arbeit zu tun, die wir uns hier so gar nicht vorstellen können. Welche sind das denn? Oder auch welche Erlebnisse, welche Schicksale, die Sie auf Haiti miterlebt haben, prägen Sie?
Also es gibt natürlich die ganze Bandbreite, die da ist. Vor allem natürlich, wie gesagt, mangelnde Infrastruktur, die Handlungsunfähigkeit des Staates, die Gewalt, die jetzt wieder sehr stark zugenommen hat, die aber immer irgendwie auch vorhanden ist. Aber dann, wie gesagt, so diese ganz banalen Dinge. Das fängt mit Lesen und Schreiben an. Vielleicht kann ich da eine kleine Geschichte erzählen. Ich war im Januar in Haiti auch und wir haben dort immer mal wieder auch Ärzteteams, häufig auch aus den USA, die eben auch Pater Richard gut kennen. die dann zum Beispiel mal ein paar Tage in die Slums gehen und dort einfach die Menschen behandeln. Weil man muss ja dazu auch wissen, es gibt natürlich keine Krankenversicherung in einem Land wie Haiti. Die Menschen haben kein Geld, um sich eine ärztliche Behandlung leisten zu können. Da waren dann drei Ärzte dabei, zwei Kinderärzte und ein Allgemeinmediziner und ein Zahnarzt. Und ich war dann da den ganzen Tag dabei, was ganz gut war, weil ich so einigermaßen Französisch kann und mich dann zumindest mit den meisten Menschen auch einigermaßen unterhalten konnte, sie fragen konnte, was ihnen fehlt und so weiter, mit den Ärzten dann so ein bisschen übersetzen konnte. Und da war zum Beispiel jetzt ein Fall, also die meisten Fälle, die da kamen, haben natürlich auch mit Unterernährung, mit Mangelernährung zu tun, dass die Kinder eben dann natürlich in ganz schlechtem Zustand sind. Dadurch entstehen sehr viele Hautkrankheiten und so weiter. Und da war dann eine Frau mit einem, ich weiß nicht, wie alt das Kind war, vielleicht, ich schätze mal 8 Monate, aber das kann man natürlich auch schwer schätzen, weil es so auch so völlig unterernährt war, hatte das Kind so auf dem Arm. Dann haben wir eben, haben die Ärzte das untersucht und eine Sache, die natürlich festgestellt wurde, war eben eine chronische Unter- und Mangelernährung, extremer Vitaminmangel, Mineralstoffe etc., ganz klar. Und die haben dann der Frau dann einen, so vielleicht so eine Dose mitgegeben, ja, wie man bei uns auch so, was weiß ich, Kaba-Dosen oder was es so alles gibt, wo so ein Pulver drin war, das man dann eben mit Wasser anmischt, so als ja quasi in Nahrungsergänzung sozusagen, um Vitamine und Mineralstoffe zuzuführen. Und wir haben dann da eben weitergemacht mit den Ärzten und ich habe dann so und dann nochmal im Raum geschaut und so 5 Minuten später in etwa stand diese Frau immer noch da in dem Raum, in der einen Hand ihr Baby und in der anderen Hand diese Dose und stand da ganz verloren rum. Dann bin ich zu ihr hin, wollte mich mit ihr dann, wollte fragen, ob mir ihr noch irgendwie helfen kann, aber sie konnte gar kein Französisch, sondern es wird ja die Landessprache in Haiti ist ja kreolisch, so ein bisschen dem Französischen ähnlich, aber sie konnte das eben nicht und ich kann nicht wirklich Kreol. Und dann habe ich mir eben einen organisiert, einen Haitianer, der sowohl Englisch und auch Kreol kann, der dann übersetzt hat. Und dann hat sich einfach herausgestellt, diese Frau wusste gar nicht, was sie mit dieser Dose machen soll, obwohl wir es vorher auf Französisch erklärt hatten. Aber sie wusste das nicht und lesen kann sie auch nicht. Das heißt, das hat sie da eine Hilfe, quasi eine Medizin für ihr Baby, das ihr gar nichts nützt. Was haben wir dann gemacht? Der junge Mann hat ihr das dann entsprechend übersetzt und wir haben ihr das dann noch aufgeschrieben. Aber aufgeschrieben ist falsch, der falsche Ausdruck. Ich muss sagen, wir haben das aufgemalt. Das heißt, einen Löffel hingemalt, ja, 2 Löffel hingemalt für morgens, ja. Also morgens haben wir dann eben so mit der aufgehenden Sonne gemalt, daneben 2 Löffel, damit sie eben weiß, aha, wenn die Sonne aufgeht, muss ich 2 Löffel, dann haben wir noch ein Glas Wasser daneben gemalt, in dem Wasser anrühren und das dem Kind geben. Das sind ganz banale Dinge, ja, wie gesagt, bei uns geht man halt zur Apotheke oder der Arzt verschreibt einem was, kriegt dann das, liest sich den Beipackzettel durch und weiß im Prinzip Bescheid, was man zu tun und zu lassen hat. Und das funktioniert dort nicht. Ja. Das ist jetzt so eine Geschichte, ich könnte Ihnen noch ganz, ganz viele erzählen. Den Strom hatten wir schon, als ich am Anfang mal auf Haiti war. Es war, glaube ich, sogar mein erstes Mal. Dann hatte ich mich dann gewundert, es war Nacht, und dann habe ich mich gewundert, dass immer mal wieder in regelmäßigen Abständen ja fast schon Heerscharen an jungen Menschen von einer Ecke der Stadt zu der anderen gerannt sind. Bis ich das dann verstanden habe, was da passiert ist. Und zwar war da auch wieder, die saßen in einem Gebiet, in einer Straße, wo es eben gerade Strom gab, wo die Straßenlaternen an waren, dann fiel dort der Strom aus, dann haben sie geguckt, in welchen Straßen gibt es denn noch Strom und dann sind sie einfach dorthin gerannt, um dort dann zum Beispiel ihre Hausaufgaben oder Studienaufgaben machen zu können. Ja, das sind für uns Dinge, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können und das macht natürlich die Arbeit dort extrem schwierig, speziell wenn es um die medizinische Behandlung geht. Wir machen ja auch Vorsorgeprogramme gegen HIV/AIDS oder auch dann, wenn sie es schon haben, dann behandeln wir dort. Aber das sind natürlich die Menschen, die bei uns im Krankenhaus sind, die können wir gut behandeln. Die stehen dann unter unserer Aufsicht, aber wir haben ja auch eine große Ambulanz. Und dann, wie gesagt, dann den Menschen Medikamente mitzugeben, wenn sie verstehen, was und wie sie es nehmen müssen, dann ist immer noch die Frage, ob sie das regelmäßig tun, ob sie dran denken. Wir wissen alle, wie das ist, die Medikamente nehmen müssen, man denkt da nicht immer dran, und so weiter. Und das ist natürlich bei manchen Krankheiten auch fatal. Also es war jetzt so mal ein kleiner
Einblick. Ja. Ein Einblick in eine ganz, ja, ganz andere Lebensbedingungen, die sich auch da auftun auf Haiti und wo Menschen scheinbar ja auch eine ganz andere Einstellung zum Leben haben und das vielmehr vielleicht auch als Geschenk sehen, überhaupt zu leben oder zu überleben. Herr Seeger, wie kann man denn NPH unterstützen, dieses christliche Kinderhilfswerk auf Haiti? Die eine Hörerin, Frau Fechler, sagte schon oder hat das empfohlen, eine Patenschaft zu übernehmen. Wie geht das? Und auch wenn man finanziell unterstützen will, wie sicher ist man dann, wo geht das Geld hin? Dass es natürlich eben nicht in irgendwelchen korrupten Strukturen landet, sondern direkt bei Ihnen ankommt und man auch mitverfolgen kann oder auch ja, das speziell für ein bestimmtes Projekt spenden kann. Was ist da? Genau.
Also die Patenschaften ist natürlich eine hervorragende Möglichkeit. Und ich kann das wirklich aus Erfahrung sagen, das ist nicht nur was Aufgesetztes, so eine Patenschaft, sondern dass die Patenschaft hat für die Kinder einen Wert. Das wird die Frau Fechler mit Sicherheit bestätigen können und auch viele andere Paten. Weil für die Kinder, die häufig niemanden haben in ihrem Leben, jetzt so als Ursprungsfamilie, ist es unglaublich wichtig zu wissen, und wenn es am anderen Ende der Welt ist, da ist jemand, der sich für mich interessiert, der an meinem Leben teilnimmt. Und die schreiben sich dann hin und her und so weiter. Das ist also eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, um über einen reinen Geldbetrag hinaus auch helfen zu können, weil es den Kindern auch emotional hilft. Ich war letztes Jahr zum Beispiel in der Dominikanischen Republik und da hat mir dann einer der Jungen, den ich schon von meinem vorigen Besuch kannte, hat dann gesagt, du musst jetzt unbedingt mit mir mitkommen. Und der hatte so einen ganz dicken, fetten Leitsordner, wo er die ganze Post von seinem Paten drin hatte, die ganzen Briefe, die ganzen Fotos. Und da musste ich mit ihm diesen ganzen Ordner durchschauen. Ja, und da war er so stolz. Ja, das ist eine hervorragende Möglichkeit. Ansonsten natürlich Spenden aller Art. Freie Spenden sind für uns zunächst mal immer das Beste, weil wir uns dann auch, wir wissen am besten, wo wir es einsetzen können. Wenn Ihnen aber ein besonderes Projekt am Herzen liegt, gibt es das natürlich auch. Man kann dann das auch zweckgebunden spenden. Und wird dann entsprechend auch für diesen Zweck verwendet. Man kann das über die Website machen. Wir haben auch einen Spendenshop auf der Website. Das ist eigentlich ganz nett, sich da mal ein bisschen umzuschauen, was denn alles so im täglichen Bedarf auch benötigt wird für die Kinder. Da gibt es also verschiedenste Möglichkeiten. Und zu Ihrer Frage, wie kann man sich sicher sein, dass das Geld auch ankommt? Natürlich, ich bin hier Vorstand. Ich arbeite jetzt seit 15,5 Jahren für NPH, habe dort meine zweite Familie gefunden. Natürlich kann ich nichts anderes sagen und werde ich auch nicht, wie sagen, Sie können sich sicher sein, dass es ankommt. Aber wir können das auch belegen, wir können das auch beweisen. Natürlich durch die gute Arbeit, die wir machen, durch die Berichte, die wir abgeben. Es sind auch unsere ganzen Finanzzahlen sind transparent, es sind auf der Website einsehbar. Wir haben sie auch im Jahresbericht drin. Sie können auch hier jederzeit fragen, was wie wohin geht, können wir alles auch darstellen. Und natürlich brauchen wir hier auch Geld. Wie gesagt, ich bin hauptamtlicher Vorstand. Wir haben hier insgesamt 37 Mitarbeiter, die auch bezahlt werden wollen. Wir haben ja auch andere Ausgaben und so weiter. Das ist klar, da geht auch natürlich was dann nicht rüber. Aber letztendlich hilft es ja auch wieder, die Arbeit, die wir hier tun, den Menschen vor Ort. Natürlich auch dadurch, dass wir hier dann auch wieder in der Lage sind, Spenden zu sammeln. Und da kann ich Ihnen also wirklich auch versichern und die Hand ins Feuer legen, in allen unseren Einrichtungen und ganz, ganz, ganz speziell auch in Haiti, dass es trotz der schlimmen Situation dort im Land sehr gut aufgehoben ist. Zum Beispiel verweigern wir jegliche Schmiergeldzahlung. Wir haben immer wieder mal das Problem, dass wir auch Ware rüberschicken. Wir versuchen das zu vermeiden. Was man vor Ort kaufen kann, soll vor Ort gekauft werden. Aber gerade jetzt zum Beispiel für die Solaranlage gibt es eben das vor Ort nicht. Oder wir hatten auch vor Jahren, damals schon nach den Erdbeben, hatten wir einen Lastwagen gespendet bekommen hier in Deutschland und der wurde dann in den USA gekauft und nach Haiti geliefert. Und der hing dort wirklich jahrelang im Zoll, das muss man sich mal vorstellen, ein Wasserlastwagen. Und wir hätten das beschleunigen können, indem wir entsprechend geschmiert hätten, indem wir ja einfach bestochen hätten. Und wenn man das aber einmal macht, kriegen sie nie wieder was aus dem Zoll ohne Bestechung. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen den harten Weg, wir warten notfalls, ist schlecht für die Menschen, aber wir verweigern uns dieser Praxis der Korruption und ich lege da auch wirklich die Hand für unsere Mitarbeiter ins Feuer, die dort wirklich sehr ehrenwert Arbeit leisten.
Das ist natürlich wirklich nicht so ganz einfach, dann auf etwas warten zu müssen ohne Sinn und Zweck. Also man ist da praktisch ausgeliefert dann, Wenn man aber die Schmiergelder verweigert, dann muss man sich also diesem Prozedere stellen, dass er nicht unabsichtlich ist. Also das ist ja schon ein harter Brocken.
Ja, ich möchte natürlich auch nicht verhehlen, dass natürlich auch bei uns nicht alles immer optimal reibungslos läuft. Im Sinne von natürlich auch, dass wir anderen Einflüssen. Zum Beispiel, was auch schon passiert ist, schlecht, aber es ist so, auch bei Hilfslieferungen, jetzt zum Beispiel letztes Jahr nach dem Hurricane, mussten wir dann ja 20 Stunden in den äußersten Südwesten fahren mit dem Lastwagen. Da kam es auch vor, dass uns mal eine Palette zum Beispiel dann gestohlen wurde, dass wir im Prinzip aufgehalten wurden von irgendwelchen kleineren Banden. Aber letztendlich auch Menschen, die nichts haben. Ja, die machen das ja auch nicht aus Jux und Dollerei. Und die haben uns dann eben überfallen, auch mit Waffen, und haben gesagt, okay, quasi als, ich sage jetzt mal, als Wegezoll mussten wir ihnen dann eine Palette der Hilfsgüter dann praktisch dort lassen. Ja, das kommt natürlich auch vor, ist jetzt nicht nicht optimal, ist nicht so, wie es sein soll, aber das was passiert natürlich auch.
Herr Seeger, was wünschen Sie sich für Ihre weitere Arbeit oder was beschäftigt Sie am meisten, wenn Sie an Haiti denken?
Mich beschäftigt natürlich diese Ungleichheit und diese Ungerechtigkeit in unserer Welt, sage ich mal, weltweit und natürlich auch in einem Land wie Haiti. Weil es auch in einem Land wie Haiti, in der, ja, sagen wir mal, 95% aller Menschen wirklich in sehr schlechten Verhältnissen leben, 80% unter dem Existenzminimum, es immer auch Menschen gibt, die davon profitieren, die dort reich sind, die diese Situation ausnutzen, etc. Das macht mich schon auch eher auch wütend. Und dann beschäftigt mich noch so diese menschliche Komponente. Und ich kann Ihnen versichern, was ich schon gesehen habe in Haiti. Ich habe mich sehr geschämt für die Menschheit, dass es Millionen von Menschen gibt. Und wir reden jetzt nur von Haiti und ich war noch nicht zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal ein anderes Land raus, Bangladesch, weil man da auch immer mal wieder viel hört und man weiß, dass es eines der ärmsten Länder ist. In Haiti sind es jetzt halt ein paar Millionen. Wenn ich mir das weltweit anschaue und das gibt's oder Indien oder sonst wo, ja, wie viele Hunderte von Millionen in absolut menschenunwürdigen Verhältnissen leben müssen. Dafür müssen wir uns, also nicht jetzt ich persönlich, ich meine, wir können jetzt auch nicht unbedingt direkt immer was dafür, aber wir müssen uns dafür schämen. Ich schäme mich dafür, dass wir es nicht schaffen, doch wenigstens allen Menschen auf dieser Erde ein Leben zu ermöglichen. Das muss ja nicht, es wird immer Unterschiede geben und man muss ja nicht dann Luxus haben und sonst was, aber wenigstens die Grundbedürfnisse, die Grundrechte der Menschheit auf sauberes Wasser, auf Nahrung, auch auf Unterkunft etc., wenigstens diese Grundrechte zu erfüllen, weitgehend. Dass uns das nicht ansatzweise gelingt, das ist eine Schande für die Menschheit.
Tja, sich einsetzen für ein Leben in Würde für jeden Menschen, das ist ein großes Anliegen, was Sie aussprechen und was Sie seit über 15 Jahren tun, ehemals als Geschäftsführer, jetzt als hauptamtlicher Vorstand auch der NPH Deutschland, mit Sitz in Karlsruhe, dem christlichen Kinderhilfswerk, unsere kleinen Brüder und Schwestern. Herr Seeger, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier heute gesprochen haben über Haiti, über einen Aufbruch in eine bessere Zukunft durch Ausbildung und Solarenergie. Ja, und dass Sie da auch sehr engagiert gesprochen haben und sehr überzeugend auch das rübergebracht haben, wie die Verhältnisse dort sind. Ja, wie wichtig das vielleicht auch ist oder beglückend, diese strahlenden Kinderaugen dort zu sehen, denen sie mit NPH ein besseres Leben oder überhaupt ein Leben und ein Überleben ermöglicht haben. Vielen Dank Ihnen und für Ihre Arbeit.
Gerne, Frau Engert. Vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zum Schluss, wenn wir die Zeit noch haben, weil es ja auch darum ging, wie kann man NPH helfen, wie kann man den Kindern helfen. Die Spenden sind das eine, aber ich denke gerade auch bei den Hörern von Radio Horeb ist das sicherlich auch, wir und Sie glauben an die Kraft der Gebete und manche Menschen helfen durch Spenden. Manche Leute können das nicht oder können nicht mehr spenden, wie auch immer. Auch ein Gebet ist eine große Hilfe. Vielen Dank.
Ja, danke schön. Das war Heiko Seeger von NPH Deutschland in Karlsruhe. Und wenn Sie noch vielleicht weitere Fragen haben, weitere Kontaktdaten finden Sie immer aktuell online auf dem Tagesprogramm. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören, fürs Anrufen und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.